Ja, sage ich, wo ist es? Wo ist die Maschine? Hier. Von meiner Seite aus einen schönen Nachmittag auch. Ich finde es schon klasse, so die Hörhilfen. Das ist schon spitze. Wir leben in einer guten Zeit. Wir leben in einer, von dem her echt in einer guten Zeit. Das sieht fast so aus, wie es tatsächlich so ist, dass so eine Zeit ist, dass nochmal extrem viel investiert wird, dass das Evangelium selbst an die tauben Ohren dringen darf. Und das mache ich mich gar nicht lustig, sondern es ist so. Dass selbst die, die es extrem schwer haben zu hören, dass sie hören können. Das ist schon gewaltig. Also das macht mich oft so, diese ganzen technischen Erfindungen, dieser Progress, der da drin ist, der macht mich sehr nachdenklich auch über den Fortschritt dieser Zeit, in der wir leben. Dass der Herr Jesus echt alles mobilisiert, um das Evangelium an die Ohren zu bringen und in die Ohren und nicht bloß in die Ohren, dass es dort bleibt, dass es ins Herz geht und letztendlich Frucht trägt, Leben wirkt. Das ist was Gewaltiges. Eine große Sache. Ich möchte uns den Text heute vorlesen aus Titus. Titus, Kapitel 1. Und in Titus geht es ja darum, dass der Titus einfach ein feiner Bruder war, der mit dem Paulus unterwegs war. Und der Paulus ihm dann eben als echtes Kind so im Glauben bezeichnet hat. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn er das so sagt, der Titus, dann hat er garantiert auch, oder der Paulus über den Titus, dann hat der Titus auch sehr viel mitgenommen von Paulus. Und das war eigentlich ein bisschen bestimmten Verhältnis wie Mose und Josua. Der Mose den Josua schon von Anfang an mit ins Zelt Gottes genommen hat. Und der Josua hat von dem Mose gelernt, wie man Gott anbetet. Also das große Thema Jüngerschaft ist hier eigentlich auch angeschnitten. Und der Paulus gibt dem Titus was mit auf dem Weg und ich lese draus aus Titus Kapitel 1 ab Vers 5 und da lesen wir, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also dieses Ermahnen, dieses Wort hat ja zwei Bedeutungen im Griechischen, dieses Aufbauen und dann dieses letztendlich Zurechtweisen auch. Das ist ja der Gedanke, der da drin mitschwingt in diesem Wort. Wir haben manchmal so Ermahnen, vielleicht in unserem deutschen Kontext, passt vielleicht auch ein bisschen einfach in unseren Kontext. Wir sind eher eben bei der Ermahnung. Ist ja auch manchmal so, deswegen lernen wir gern von Amerikanern, deswegen finden wir es so klasse, wenn der Bill Hybels nach Deutschland kommt und auf dem Kongress spricht, der ist immer so ermutigend. Die sind immer so ermutigend. Ja, und wenn dann, das lernen dann sogar die Deutschen, die dürfen dann auch mal auf so einem Kongress mitsprechen, die sind dann auch dann plötzlich ermutigend. Ne? Das ist echt erstaunlich, weil man merkt, wie der Hase läuft. Also da springt es einfach besser an. Aber das hat schon was für sich. Natürlich ist es schön, wenn ich sage, es ist schön, dass du da bist. Als wenn ich gleich mit anfange und sage, dein Hemd ist verkehrt zugeknöpft. Ja, und dann sage ich, und jetzt hast du es fertig, schön, dass du da bist. Ja, also so in der Art. Ich habe das gestern auch gesagt, so wie der Winrich Schäffbuch meinte, du musst erstmal mit Nein anfangen. Das ist immer gut, wenn man mit Nein anfängt. Also den Leuten erstmal Verbote aufteilt. Okay? So, das ist, also hat er natürlich sarkastisch gemeint. Also das Ermutigende auch da drin. Aber dann eben auch, das fällt den Amerikanern natürlich schwer, dieses dann auch zurechtweisen. Das ist, mag einer der Gründe sein, warum in Nordamerika, in den evangelikalen Gemeinden, also das, wie sich die meisten von uns vielleicht bezeichnen würden, also evangelikale Christen sind, die ans Evangelium glauben, wiedergeboren durch den Heiligen Geist und Jesus Christus als einzigen Herrn, Heiland und Gott anerkennen, dass in diesen Gemeinden in Amerika die Scheidungsrate höher ist als in der sogenannten Welt. Das ist interessant. Weil sich da natürlich auch keiner mehr traut, wenn wir nur Ermutigungsgesellschaft haben, ne, und verteilen Eiscreme, ist es schwierig, dann jemanden vielleicht auch mal zu sagen, so ist es halt nicht recht zu leben. Und wir sind dann eher vielleicht dabei und sagen, ja, so ist es nicht recht, aber wir können jetzt auch nicht ermutigen zu einem besseren Weg. Also das, die Ausgewogenheit in Christus ist ganz wichtig. In Jesus ist Gnade und Wahrheit. Das lesen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 15. In ihm war Gnade und Wahrheit. Und der Platz, an dem Jesus regiert, soll ein Platz sein, an dem Gnade und Wahrheit regiert. Das ist wichtig. Die einen sind nur auf der Gnadenleiter und die anderen sind manchmal nur auf der Wahrheitsleiter. Und dann wird's nichts. Das kann gar nichts werden. Wenn ich auf meiner eigenen Leiter stehe, die wird irgendwann umfallen. Also es muss Christus regieren. Und so einen jungen Mann schickte Paulus aus. Einen jungen Mann garantiert, in dem Christus regiert hat. War auch nur Fleisch und Blut. Aber von dem wusste er, in dem regiert Christus. Warum konnte er das wissen? Weil der Paulus war mit mir und der Titus war mit mir unterwegs. Und alles das, was ich von Jesus gelernt habe, das wollte ich dem einfach mit weitergeben. Paulus war selber jemand, der das lernen musste, was das bedeutet, das ausgewogen zu leben. Gnade und Wahrheit. Er war ja jemand, der eher auf der Wahrheitsseite war. Und dann auf die Gnadenseite zu kommen und das nicht einfach dann über Bord zu werfen, die Wahrheit, sondern tatsächlich da drin in der Ausgewogenheit zu leben. Und es geht nur, wenn Jesus das Zentrum ist. Ich glaube, deswegen sagte Paulus auch den Korinthern mal einen warnenden Vers, einen traurigen Vers eigentlich. Ein Vers, der aber offenbart von seinem Herzen, von seiner Sehnsucht. Und er schrieb ihnen und sagt, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Von der Geradheit gegenüber Jesus Christus. Das ist das A und das O, könnte man so sagen. Und das steckt da drin mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Mit der gesunden Lehre. Und Menschenlehre ist immer krankmachend. Der Einzige, der gesunde Lehre hat, ist Christus. Apostel Paulus wusste, was das bedeutet, krankmachende Lehre zu verkünden. Der wusste, was es bedeutet, wenn man auf seinen eigenen Lehren herumreitet. Weil das hat er selbst gemacht. Das konnte er sagen, ich konnte mich ja sogar dafür rühmen, dass es so war. Und wegen meiner eigenen Lehre habe ich ja andere Menschen verfolgt. Wegen meiner eigenen Überzeugung, aber nicht wegen der Überzeugung Gottes. Ich war überzeugt, dass ich Gott diene. Das sind ja alle, die irgendwie an irgendwas festhalten. Die sind ja überzeugt, dass sie Gott dienen. Ich denke, was weiß ich, was gibt's für ein Beispiel? Alles Mögliche in unserer christlichen Gemeinde, ob die einen, die sagen, zum Beispiel, wir singen nur Paul-Gerhardt-Lieder und ich bin überzeugt, ich diene Gott. Und die anderen Sänger sagen, nee, ich singe nur Judy Bailey-Lieder, weil die sind immer so lustig und die sind so fröhlich und die kommen aus Jamaika und da ist doch Leben und da ist doch irgendwie Jesus. Und ich denke auch, ich diene Gott. Wisst ihr, das Richtige ist, wenn wir genau die Mitte finden und sagen, das und das ist gut. Und wenn dann nur jeder an seinem Ding festhält, dann wird's nichts im Leben. Und wir denken dann, meine menschliche Überzeugung ist Gottes Überzeugung. Wir haben Gottes Überzeugung in diesem Wort. Da steht es drin. Wir müssen nicht noch mehr Überzeugungen dazu machen. Und das ist das Geheimnis, glaube ich, das der Titus in sich trug, was er von Paulus mitgelernt hat. Und er schrieb ihm, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also es waren Menschen, die auch widersprochen haben, immer wieder widersprochen. Und das ist eigentlich ganz einfach, jemanden, der widerspricht, zu überführen. Ihn einfach reden lassen. Und irgendwo an einen Punkt setzen und sagen, schau mal, was du jetzt gerade gesagt hast. Hast du das gehört, was du gesagt hast? Dafür muss man eben auch zuhören. Wisst ihr? Nicht in eine Debatte eingehen. Einfach nur zuhören. Und meistens ist es so, wenn ich einen Widersprechenden habe, der widerspricht sich nämlich selbst, während er spricht. Und es ist immer so. Es ist nicht nur einmal so oder ab und an mal so, das ist immer so. Das ist so eine Sache, die ich über die Jahre lernen durfte. Ich war auch jemand oder bin eher jemand, wenn jemand kontrovers spricht, dann würde ich auch gerne gleich dagegen sprechen, weil mir sofort was einfällt. Aber A, weiß ich jetzt noch gar nicht mal ganz genau, was die Person eigentlich wirklich sagen möchte. Und B, durfte ich lernen über einige Jahre hinweg, wenn ich lerne zuzuhören, einfach zuzuhören und ruhig zu bleiben, lerne ich plötzlich, einen Widersprechenden auf den Punkt zu führen, an dem es sich selbst widerspricht. Und manche nehmen es an und manche nehmen es halt gar nicht an. Aber um das geht's hier. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Und es ist ja heute nichts anderes. Es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Denen muss man den Mund stopfen. Nicht schlecht, ne? wenn man das mal so hört, denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weisen sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Da haben wir das wieder, was wir gestern eigentlich schon ein bisschen hatten. Manchmal, die Worte, die sind da, aber die Werke sind nicht da. Das sind große und kluge Worte. Und das ist ja, was Jesus auch sagt in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr es erkennen. Und wenn ihr die Früchte selbst nicht mehr erkennt, dann seid ihr wirklich selber schuld. Dann seid ihr blind. Oder ihr wollt blind sein. Also wenn ihr die Früchte nicht mehr erkennt, was das alles produziert, dann seid ihr wirklich blind, dann seid ihr selber schuld. Wenn ich euch das schon sage, würde Jesus sagen, nicht würde, sondern sagt er, dass es erkennen könnt, dann kann aber die Zeit kommen und in der Zeit leben wir in der westlichen Welt, wir wollen vieles gar nicht mehr erkennen, wisst ihr? Wir wollen Lieblosigkeit auch nicht erkennen, das wollen wir gar nicht. Wir sehen zwar, was es produziert, aber wir wollen es nicht erkennen, ums partout nicht erkennen. Weil wir in einer Welt leben, die, jemand schrieb, das ist ein Management-Trainer, der sagte, ist so ein sogenanntes Ego-Marketing. Jeder vermarkt sich selbst. Mein Ego. Und die Früchte, sagt Jesus, die könnt ihr doch sehen, was das produziert. Das produziert Spaltung, das produziert Streit, Bitterkeit. Das produziert Misstrauen. Ist doch so. Und ich glaube, vielleicht sogar hier in dem Raum, ist sehr interessant, es wäre interessant zu wissen, ne, wer wirklich jeden hier in dem Raum vertraut. Bis auf den letzten Tritt. Oder wer eben nicht vertraut, weil er sagt, also die Person, die habe ich schon kennengelernt, da brauchst du mir nichts sagen. Also wenn jemand so denken würde, dann wird es Zeit, dass ich zu der Person hingehe und die Person um Vergebung bitte. Wenn es so ist. Ist wirklich so. Weil das ist das Wesen des Evangeliums. Um das geht's. Ihre Werke verleugnen letztendlich die Wahrheit ihrer Worte. Und das ist die Gefahr natürlich der Christenheit in der Welt, in der wir leben, dass manchmal unsere Worte sind groß, aber die Werke, das auch miteinander, ist eher nicht so gut. Ein alter Fackelträger hat mir mal gesagt, Heinz, die Wahrheit der Fackel, die Bibel, also die Botschaft der Fackelträger ist wahr, sagt er immer. Aber wir sind nicht wirklich gut darin, die zu leben. Und das finde ich interessant. Also wisst ihr, dieses Jesus in uns, dass er Jesus alles ist, dass Jesus mein Leben ist, dass Jesus mein Leben bestimmt, das ist die Wahrheit. Jetzt ist nur die Frage, ob ich es zulasse. Das ist alles. Und da drin sind wir manchmal nicht wirklich gut. Weil wenn Jesus wirklich mein Ein und Alles wäre, dann zum Beispiel wären wir gut da drin, dass wir uns gegenseitig vergeben. Ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das dauert auch seine Zeit, wisst ihr? Ich meine mit ganz einfach nicht, dass es ganz einfach ist zu vergeben. Das meine ich nicht. Aber das wäre die logische Konsequenz daraus, wenn wir das sagen. Wenn mein Herz Jesus gehört. Dann gehört mein Herz dem, der sagt, am Kreuz, Gott, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn mein Herz dem gehört, der lebendige Christus ist, dann gehört mein Herz dem, der sagte, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ganz simpel, sagt Jesus. Ganz simpel. Wenn mein Herz ihm gehört. Und dann habe ich eigentlich nur die Wahl zu sagen, Jesus, ehrlich gesagt, gehört mein Herz dir nicht ganz. Beziehungsweise es gehört dir ganz, aber ich habe es gerade ein bisschen an den Heiligen Geist ausgeblendet. Das wäre dann die Wahrheit. Und dann blendet man den Heiligen Geist wieder ein. Dann macht es. Und es waren solche Menschen und denen sollte er widersprechen. Warum habe ich Aufbauen und Niederreißen gewählt? Ganz einfach, weil steht doch alles da, passt. Weil mir so ein Vers kam aus dem Jeremia, aus dem Propheten Jeremia, und das war denn sein Auftrag, das hat der lebendige Gott dem Jeremia gesagt. Der Jeremia war ja der Prophet der Tränen, wurde auch genannt. Und Gott spricht in seinem Leben und sagt in Jeremia 1, Vers 10, siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. So ein bisschen so ein prophetischer Dienst. Und hier lesen wir ja eigentlich die Herausforderung vom Hirtenamt. Er spricht über die Dringlichkeit des Hirtenamts, können wir so sagen, die Charaktereigenschaften von Hirten und die Kämpfe dieser Charaktermenschen. Die Dringlichkeit, ich habe es genannt, Charakter anstatt Persönlichkeit. Warum? Weil wir heute viele Persönlichkeiten haben. Das heißt, Persönlichkeiten, das sind so Kopien von Modeströmungen und Meinungsbildnern. Es gibt Leute, die wollen eine Kopie sein von irgendeinem Fackelträgerlehrer. Es gibt Leute, die wollen eine Kopie sein von einem großen Prediger. Es gibt Leute, die wollen eine Kopie sein von. Aber dafür sind wir ja nicht geschaffen. Wir sollen ja Jesus nachahmen, sagt der Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 5. Und hier geht es darum, dass wir Charaktere, aber wir brauchen Charaktere. Also es heißt, Menschen, die wirklich eine Besonderheit haben, Menschen, die eine Eigenart haben, eine Eigenheit, Menschen, die Eigenschaften haben. Und die Menschen, die mag man natürlich nicht immer so. Weil das sind Menschen, die sind grad. Ich denke jetzt, Thomas, du hast dein Zimmereibetrieb und jetzt kannst du dich auf alle Modedinge einlassen und so. Und die Leute kommen zu dir und sagen, Herr Schneider, was bauen wir denn da? Und dann natürlich lasse ich mich wahrscheinlich auf das alles ein bisschen ein, aber letztendlich fragen die Leute ja dich, was bauen wir denn da? Weil letztendlich musst du das bauen. Jetzt kann ich das machen und sagen, okay, ich bringe mal alles Holz mit, ich bringe mein Werkzeug mit und dann stelle ich die 20 Leute, diese Familie alle da unten hin und ihr sagt mir alle, wie ich die Balken dahin bauen soll. Und der eine schreit so, und der andere schreit so, und der andere schreit so, und der Thomas Schneider steht da oben, weil er sagt, naja, ich will es eigentlich jedem da unten recht machen. Das wird dann schon irgendwie werden, ne? Habe halt ein bisschen viel Holz verbaut, weil es kreuz die quer war. Aber es ist letztendlich einigermaßen was geworden. Da sagen die Leute, wie sieht denn das aus? Ja, das ist die Meinung der vielen da unten jetzt gewesen. Das hat der Thomas Schneider praktisch nur verbaut. Die Meinung der vielen hat er verbaut. In einem Dachstuhl. Da würde jeder sagen, seltsam. Ein bisschen viel Material auch gebraucht. Das müssen die Leute natürlich bezahlen. Aber da erschrecken sie dann auch, weil sie, boah, wie, na, Herr Schneider, also. Das haben wir jetzt aber nicht gedacht. Ja, aber sie haben das doch so gewollt. Na, wer? Ich nicht. Der war das. Also sie haben es so gewollt. Nee, ich eigentlich auch nicht. Das war eigentlich die Person, die das wollte. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie bauen können, wie sie wollen. Aber die anderen wollten ja. Da habe ich gedacht, ich sage auch mal was dazu. Ja, so eine Eigenschaft, Menschen, die eine Eigenschaft haben. Eine Eigentümlichkeit. Das waren so diese Leute tatsächlich, die zum Beispiel SV gegründet haben, Liebenzeller Mission. Was weiß ich, all die Missionen, die gegründet waren, das waren Männer Gottes oft, Frauen Gottes, die so, das waren so eigentümliche Menschen. Aber die haben es durchgezogen. Die haben es einfach durchgezogen. Und heute sagt man ja manchmal, man kommt so gar nichts mehr, weil man ja 100.000 Meinungen hat und die muss ich jetzt irgendwie unter den Fuß bekommen, diese ganzen Meinungen. Also Menschen, die auch so ein individuelles Gepräge haben. Und das auch mal zuzulassen, wir brauchen wieder Charaktere. Und auch gerade im Hirtenamt der Gemeinde brauchen wir Charaktere. Unser Problem ist natürlich, oder das Problem auch der Charaktere ist dies, ihr Lieben, dass manche, die das merken und sagen, nee, ich lasse mir da nichts sagen, dann gehe ich halt lieber nach Ulm in die Gemeinde. Und wenn der in Ulm auch irgendwann mal zuckt, der Pastor dort, dann gehe ich halt woanders hin. Ich meine, wir leben ja verkehrsgünstig, fahre ich halt nach Stuttgart. Das würde ja irgendwo eine Gemeinde geben, wo ich endlich mal hingehen kann, dass ich endlich mal jemanden finde, der das sagt, was mir gefällt. Und nur das sagt, was mir gefällt. Die Dringlichkeit des Hirtenamtes. Das heißt, der Paulus sagt ihm, setz Älteste ein. Das heißt, es gibt keine Gemeinde ohne Führung. Gibt's nicht. Es benötigt Männer Gottes, die dem Teufel, wie es der Petrus schreiben wird in 1. Petrus 5, 8 bis 9, umhergeht und wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Männer Gottes, die diesem Teufel wirklich entgegenstehen können. Die benötigt es halt. Die auch diese Weisheit haben, diese Christusweisheit. Und von denen man merkt, ja, das sind Leute, die haben das, diesen Geister-Geister-Unterscheidung. Männer Gottes, die in der Furcht Gottes leben, sowie die Gemeinde in die Furcht Gottes führen. Es ist ja oftmals so, dieses alte deutsche Sprichwort, der Fisch stinkt ja vom Kopf her. Und es ist tatsächlich so. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Wenn eine Firma kaputt geht, geht die Firma vom Kopf her kaputt. Geht eine Gemeinde kaputt, geht die Gemeinde vom Kopf her kaputt. Weil einfach keine Orientierung mehr da ist. Das ist vielleicht manchmal der Beliebigkeit preisgegeben oder wir haben es geöffnet für alles Mögliche, wie es der Theo Lehmann sagte, ne, wer nach allen Seiten hin offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Und Das kann alles passieren. Aber Männer Gottes, die in der Furcht Gottes leben, so wie die Gemeinde und, nehmen wir es mal so, ein christliches Werk jetzt wie Bodenseehof, in die Furcht Gottes führen, nicht in Menschenfurcht führen und auch nicht in die Furcht vor der Gesellschaft. Was sagt denn die Gesellschaft? Das müssen Parteien machen, politische Parteien, wie der Herr Schäuble sagte, wenn die CDU eine Volkspartei bleiben möchte, dann muss er feststellen, dass er im 21. Jahrhundert angekommen ist und eben die Gesellschaft sich verändert hat. Das hat er klar und ehrlich gesagt, das ist die Wahrheit. Wenn ich eine Volkspartei sein möchte, dann ist das so. Wenn ich eine Volksgemeinde Jesu sein will, dann ist das auch so. Aber ich bin ja keine Volksgemeinde Jesu. Um das geht es ja gar nicht. Sondern die Gemeinde Jesu ist ja der Platz, an dem sich das Volk Gottes sammelt. Nicht das Volk von überall her, sondern das Volk Gottes. Also das Volk Gottes, das das Recht hat, das zu hören, was wir hier lesen in Matthäus 4, Vers 10, da spricht Jesus zu Satan: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Das steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist Furcht Gottes. Und das ist die Herausforderung natürlich für das Hirtenamt, die Gemeinde da hineinzuführen. In diese Furcht Gottes. Das Hirtenamt, das kann nicht selbst erwählt werden. Wir leben zwar in einer demokratischen Welt, aber wisst ihr, das hat nichts mit Demokratie zu tun, das Hirtenamt. Das wird übertragen, so lesen wir es in der Schrift, in Apostelgeschichte 14, 23 zum Beispiel oder 1. Timotheus 5, 22. Und es scheint so, eben, dass es sich hier nicht um demokratische oder pragmatische Kriterien handelt, sondern um rein geistliche Kriterien. Um rein geistliche Kriterien, weil das ist ja die Gemeinde Gottes. Und letztendlich, er führt ja. Ich weiß, in der Brüdergemeinde, Zinzendorf-Gemeinde, da ist es, war es so gewesen, wenigstens sagt es in England, dass wenn die Brüder sich trafen, war immer ein Stuhl frei und der Stuhl stand immer am oberen Ende und es war der Stuhl Christi. Also sie wurden sich immer bewusst, da sitzt Jesus drauf, auf diesen Stuhl, weil es die Gemeinde Jesu ist. Und Jesus muss diese Gemeinde führen und Jesus pickt sich seine Männer Gottes heraus, um diese Gemeinde zu führen. Also im 1. Petrusbrief finden wir zum Beispiel Kapitel 5. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Also nicht als Leute, ne, einer muss es ja machen. Dann habe ich es halt gemacht. Eigentlich würde ich es nicht gern machen. Aber einer muss es ja machen. Ja, mach's doch du. Nee, ich mach's nicht. Dann mach's doch du. Nee, ich mach's auch nicht. Dann mach's doch du. Deine Frau hat auch immer ein bisschen Zeit, oder? Die kann's doch machen. So saß eine Frau bei uns am Bodenseehof. Die sagt, wir haben so viele Männer bei uns in der Gemeinde. Und letztendlich haben sie alle auf mich gezeigt und sagen, du hast doch Zeit. Und dann sagte ich, und dein Mann? Ja, mein Mann sagt, nee, das ist nichts für ihn. Der macht sowas nicht. Das ist nicht, was die Bibel kennt. Freiwillig, sagt er, und nicht geplagt. Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinn streben, sondern mit Hingabe. Nicht schändlichen Gewinn ist jetzt nicht unbedingt immer nur, sagen wir, finanzielle Vorteile, sondern auch dieser Gewinn des Ansehens, dass ich wer bin und, sondern mit Hingabe. Jesus hatte nicht gedient, um Ansehen zu erwerben. Das war ja genau das Gegenteil. Die Menschen sind ja alle weggegangen von ihm. Wisst ihr, er hat nicht gedient, um Ansehen zu erwerben, sondern gedient, weil der Vater das wollte. Um das geht es im Hirtenamt. Letztendlich könnte man hier sehen, also es geht um Charakter und nicht nur um Gaben. Natürlich, die Gaben, die sind da drin in diesem Leben. Das ist ganz klar. Menschen, die vom Geist Gottes wiedergeboren sind. Und dieser Dienst muss ausgerichtet werden, damit die Gemeinde praktisch ausgestreckt leben kann. Ausgestreckt leben kann. Es gibt drei Worte für das Hirtenamt, die wir hier sehen, die benutzt werden können. Das ist Älteste, Aufseher, Diener. Und dieser Diener ist auch Verwalter, Haushalter, Betreuer. Und vielleicht, so das ist Aufseher, da kann man vielleicht noch was damit anfangen, aber so Diener, Was bedeutet es dienen? Dann müssen wir das Leben von Jesus studieren. Dann wissen wir das. Er hat selbst seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das bedeutet dienen. Bis zum Schluss. Das bedeutet dienen. Ist immer das Leben Jesu ist der Maßstab. Nicht unsere Vorstellungen oder was wir denken, das wären unsere Begrenzungen, weil Jesus kennt ja diese Begrenzungen nicht. Das ist das Wesen von Jesus, das ist der Maßstab. Auch für jemanden, der ein christliches Werk leitet, wie mich. Also in der Synagoge kannte man auch Älteste und die wurden aufgrund ihrer Weisheit oder ihrer Reife, Qualität in diese Positionen oft eingesetzt. Und natürlich, wir wissen, das hat ein hohes Maß an Vertrauen. Also Charaktere, die geprägt werden und die geprägt werden von Christus. Und solche Menschen sind schon oft auch, werden halt eigentümliche Menschen, weil das schon ein bisschen eigen ist, das Wesen von Jesus. Weil Jesus ja Dinge getan hat, die wir menschlich gar nicht verstehen, das können wir gar nicht nachvollziehen. Wie kann man seinem Feind einfach verzeihen? Das geht doch gar nicht. Also unmöglich. Wie kann ich den, der mich nachher verrät, noch den Bissen der Liebe geben? Wie geht es? Ohne ihn, nicht während ich das schon mache, ihn noch eine reinzudrücken. Wie geht es? Das kann eben nur Jesus. Wisst ihr, das kann nur Jesus. Und deswegen ist es dieser Charakter, das ist der Charakter Jesu. Von dem spricht die Bibel letztendlich. Die Qualitäten fürs Hirtenamt. A, es geht nicht darum, fehlerfrei oder makellos zu sein. Um das geht es überhaupt nicht. Und es würde auch jeden disqualifizieren und auch diejenigen, die das manchmal proklamieren, die disqualifizieren sich dann manchmal selbst und das sehen wir heute zu Genüge. Die Medien machen es möglich, wir hören das ständig am laufenden Band. Auch die evangelikalen Medien machen das möglich. Wenn man hört, der ist wieder gefallen, der ist gefallen, der ist gefallen, der ist gefallen, der ist gefallen. Und um das geht's nicht. Ich glaube, es geht um Menschen, die einfach ganz bewusst sich an den hängen, der makellos und fehlerfrei ist, Christus. Um das geht's. Es geht um Menschen, die von dem Charakter Jesu geprägt sind, die deswegen auch in einem moralischen und geistlichen Sinn unverklagbar sind. Ja, es gab mal jemanden, der hat in einer Firma gearbeitet und der war Ältester in einer Gemeinde. Und in seiner Firma, die Menschen, die hätten alles andere getan, als mit denen jemals zu Mittag zu essen. Weil der war so, das war von seinem Wesen her, so ein unangenehmer Mensch, nennen wir es mal so, in der Firma. Und das war schon ganz deutlich, sagt die Bibel, das geht gar nicht. Und das von dem spricht der Apostel Paulus, jetzt kratzt so ein bisschen im Hals. Ne? Also untadelig. Also es heißt, niemand die Möglichkeit haben sollte, ihn zu verklagen wegen offensichtlichen und ernsthaften Fehlverhalten und Fehltritten. Also zum Beispiel auch, wenn ich eine Firma hätte, dass mich jemand vielleicht Fehlverhalten insofern bezichtigen könnte und sagen, sie haben immer zu viel abgerechnet. Oder sie haben abgerechnet und manches davon haben sie halt auf die Seite geschafft. Oder, wir verstehen das. Was mir jetzt gerade ein Uli Hoeneß so anlastet. Oder unseren Bundespräsidenten. Dass er auf dem Oktoberfest, ehemaligen Bundespräsidenten, dass er auf dem Oktoberfest eine Bratwurst gegessen hat und die jemand anders bezahlt hat. Das ist doch klasse. Was sind wir für ein Volk? Da möchte ich auch Richter sein. Den Justizskandal, den wollte ich auch gerne aufrollen. Also wirklich wahr. Weil jeder, der auf ihn zeigt, froh ist, dass die Medien gerade auf seiner Seite sind. Weil das könnte ja irgendwann auch anders ausgehen. Und das wissen wir auch zur Genüge. Also um das geht's nicht. Eben, dass jemand plötzlich sagen kann, ja, du aber. Wenn Menschen, die uneinsichtig sowie ungemessenes Verhalten haben, das darf nicht sein Markenzeichen sein. Ich denke auch, was hier steht, ist eben auch untadelig in dem drin, auch jemand, der unverklagbar, unbescholten ist, jemand, von dem man auch sagen kann, ist auch eine Person, die auch bereit ist zu lernen. Also ich kann ein Charakter sein, der auch bereit ist zu lernen, zuzuhören und Dinge unter Umständen dann auch zu verändern. B, der Hürde als Ehemann, wenn verheiratet, der soll treu erfunden sein. Niemand kann Ältester werden, wenn er nicht seiner Frau treu ist. Es geht nicht. Es geht halt nicht. Das haben sich nicht Menschen ausgedacht, das ist eben Gottes Wort. Damit könnte man schon also sogar das ausschließen, wenn man hier jetzt das liest. Mann einer Frau kann man auch schon ausschließen, diese ganze leidige Diskussion, aber ich sage es trotzdem, auch Homosexualität, das geht eben nicht. Und das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Ist halt so. Und ich muss, dieses Wort ist mein Maßstab, nicht das Wort der Gesellschaft und der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, sondern dieses Wort ist der Maßstab. Und da merken wir schon, das geht eben nicht. Es geht auch nicht, wenn einer nach dem Wort letztendlich sich scheiden lässt von seiner Frau. Geht nach dem Wort nicht. Das ist, was die Bibel halt mitgibt in dem. Also, und auch wenn jemand mehrere Frauen hat oder eben sich schuldig machte bezüglich Ehebruch, geht eben nicht, sagte Paulus. Könnte man sagen, aber es ist das Wort Gottes. Ist das Verständnis da drin. Das geht eben nicht. Weil in den Tagen von Paulus, hier, wer dann das schreibt, war es ganz normal, dass mit verschiedenen Frauen geschlafen wurde, dass manche Männer verschiedene Frauen hatten. Es war ganz normal in der Gesellschaft und bei uns wird es ja jetzt wieder normal. Und es ist gar nicht so fern, es wurde sogar auch auf dem evangelischen Kirchentag propagiert, da durfte auch jemand ganz Schlaues auch wieder irgendeine, wie man das immer so nennt, Bibelarbeit halten, ne? Was das auch immer für eine Bibel war. Aber, und ich sage das jetzt ein bisschen spitz, weil ich mich schäme dafür. Weil ich mir immer denke, wenn das in die muslimische Welt dringt, was da für ein Käse erzählt wird, und ich sag's, wie ich's meine, und ich mein's, wie ich sag's. Das ist eine Schande, ihr Lieben, es ist eine Schande. Und es ist noch eine größere Schande, dass niemand dagegen aufsteht. Dass man es einfach so laufen lässt. Ist halt so. Vielleicht sollte ich irgendwas anders machen oder mich nicht mehr bewegen. Bitte? Ich nehme das feste Mikro. Also das ist... Thomas. Danke. Also das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und in der Gemeinde Jesu zählt eben auch ein anderer Standard. In der Gemeinde Jesu zählt, dass christliche Ehemänner herausgefordert sind, ihre Frau treu zu sein. Und die Ältesten sind eben in einer leitenden Rolle. Eben der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das war in Israel schon so und ist heute noch so. In der Gemeinde Jesu, im Volk Gottes immer. Und es ist auch in der Gesellschaft so. Aber wir reden über das Volk Gottes. Er berichtet es auch, der Hirte als Vater, denn der muss einer Frau und treue Kinder haben, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Der Hirte als Vater, wenn er ein Vater ist, ist nicht nur ein treuer Ehemann, er ist auch ein treuer, liebender, wahrhaftiger Vater. Das gehört auch dazu. Warum? Weil Jesus ein treuer, liebender und wahrhaftiger Vater ist. Also ein Vater, der hört und ein Vater, der Acht gibt. Der darf auch Gehorsam und Achtung erwarten. Das darf ich auch erwarten von meinen Kindern dann. Aber ich muss selbst auch Achtung vermitteln. Deswegen schreibt der Apostel Paulus auch im Epheserbrief, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und wir Väter, wir wissen, wie das ist. Nicht vielleicht alle, es gibt auch Väter, die anders sind wie ich, aber ich weiß, wie das ist.
wenn man Menschen und gerade die Kinder zum Zorn reizen kann. Nur noch ein Wort und schon brennt der Weihnachtsbaum. Und zwar jeden Tag. Das ist nicht ein gutes Bild für einen Ältesten. Weil dann werden die Kinder, die werden automatisch so, die Kinder lernen, die leben zuerst mal, was sie von den Eltern gelernt haben. Es ist so. Die Kinder müssen nicht gläubig sein, aber die Kinder müssen glaubwürdig sein, indem sie sich dem Vater gerne unterordnen. Und sie sollen unter dem Einfluss ihres Vaters sowie seiner Kontrolle stehen können. Hier könnte man das Bild nehmen, nicht wild, nicht zerstörerisch und rebellisch sein, weil letztendlich 1. Timotheus 3, Vers 4 bis 5 sagt, wer seiner eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie will der dem Hause Gottes vorstehen? Und es ist ja auch manches so, ihr Lieben, dass dann plötzlich jemand im Hause Gottes vorsteht und die Leute, die im Hause Gottes sitzen, ich nehme es mal so in der Gemeinde, die denken sich innerlich, der soll erst mal zu Hause sorgen, dass die Sache in Ordnung kommt. Das sagen wir ihm natürlich nicht. Das natürlich nicht, weil wer bin ich, dass ich ihm das sage? Man sagt ja nichts, man meint ja nur. Aber innerlich bin ich, und das ist ja immer Opposition, das ist ja klar. Immer Opposition. Deswegen ist es manchmal weise auch, wenn jemand leitende Funktionen inne hat, auch mal zu sagen, nimm dich einfach mal raus. Das heißt nicht, dass du das Ältestenamt abgibst, aber nimm dich jetzt einfach mal raus und vielleicht jetzt nimm da einfach mal Zeit, zum Beispiel für deine Familie. Und es gibt dann welche, die sehen das ein und es gibt welche, die sehen es eben nicht ein. Und die wuscheln dann einfach immer so weiter. Also in dem Rahmen, das hat ja auch eben was mit der Reife und der Qualität der Gemeinde zu tun. Dann der christliche Mann, ausgewogen im Urteil und im Auftreten. Der muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergebend. Also das bedeutet alles, beinhaltet es dieses Unkontrollierte. Das vielleicht auch unkontrolliert aus sich herausbrechen. Wiederum, das hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Wenn es mal so wäre, ist halt manchmal so. Wir Menschen sind einmal gut drauf, einmal nicht so gut drauf, je nachdem. Aber dann, dass ich ein Mensch bin, der eben auch sagen kann, ich muss um Vergebung bitten. Das war total unkontrolliert, das war einfach nicht richtig. Also ein Mensch, der wiederum von Gnade und Wahrheit geprägt ist. So beschreibt es die Bibel, ja? Nicht, dass ihr jetzt denkt, was sagt denn der da vorne? Ich sage gar nichts, ne? Ich sage jetzt nur das, legt diesen Text aus. Ein Mann nach dem Bild Jesu, der demütig, großzügig, freundlich, geduldig und dienend ist. Markus 10, Vers 45. Weil ich kam, um zu dienen und nicht, um mir dienen zu lassen, wie es Jesus Christus eben selbst sagt. Und er eben der Barmherzigste und Demütigste war. Und die Bibel in Sprüche sagt, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Ist ein interessantes Wort, Sprüche 15, Vers 1. Das muss ich mir schon selbst sagen, als Leiter. Ich würde mich jetzt nicht als den Leiter bezeichnen, ist wirklich so. Ist jetzt nicht evangelikale Demut, das ist die Wahrheit. Und ich glaube manchmal, ich bin nur Leiter geworden, weil Jesus mich erziehen will. Das war der einzige Grund. Ich will dich erziehen. Ich will es in dein Herz hineinlegen und aus deinem Herzen heraus wachsen lassen, wozu ich dich eigentlich berufen habe, Heinz. Dass du ein Jesusmann bist. Dass du ein Mensch wirst, der nicht einfach nur jähzornig handelt. Ein Mensch wirst, der auch lernt, sanfte Antworten zu geben. Ein Mensch wirst, der nicht immer nur verletzende Worte bringt, sondern wenn du zuständig bist für eine Herde, dann musst du aufpassen. Du hast schwächere Schafe drin, du hast langsamere Schafe drin, du hast ganz schnelle Schafe drin, du hast die alten Böcke drin, du hast die gar nichts machen wollen. Ne? Ich nehme mal einfach dieses Bild. Du hast die drin, die dir immer stinken, du hast die drin, die immer weiches Fell haben und die immer so kuschelig sind. Alles in so einer Herde. Du hast die drin, denen du jeden Tag einen reindrücken könntest. Aber jeden Tag, das gibt so Leute, die sind dafür geschaffen. Und es gibt so Leute, denen würdest du jeden Tag nur gerne Gutes tun. Ja? Und das kann nur das Wesen Jesu, nur er konnte diese Truppe von chaotischen Männern irgendwie zusammenhalten. Und jeden genau lenken. Die, die auch nur ihre Mama aufgefahren haben, wir wollen auch neben dir sitzen, Jesus, später rechts und links. Und da reicht es nicht nur, dass wir was sagen, sondern wir bringen gleich die Mama mit. Und die Mama, die muss es auch noch sagen. Meine Söhne, Jesus, die waren doch immer so treu, die könnten rechts und links neben dir sitzen. Ne? Was für ein Bild, was für Memmen. Mama, komm mal mit, sag das mal Jesus. Der hört bestimmt nicht auf uns. Und der Herr Jesus sagt ihnen gar nicht, dass sie Memmen sind. Ne? Sagt einfach nur, Leute, das steht mir gar nicht zu, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das ist so eine wunderbare Antwort. Der hätte auch zu ihr sagen, schweig, Weib. Hat er aber nicht. Das finde ich so toll da drin. Sagt einfach, das steht mir nicht zu. War keine billige Antwort, es war die Wahrheit. Und das will Jesus in dem Leben von jemandem machen, der ein Hirte ist. Männer, die willig sind zu geben. Männer, die willig sind, sich austeilen zu lassen, könnte man so sagen. Austeilen zu lassen, wie Jesus sich hat austeilen lassen. Gastfreundlich, liebegebend. Männer, die fähig sind zu freundlichen Antworten und Zorn abwenden, sowie Spannungen aushalten können. Im Umgang mit Alkohol und Essen selbst kontrolliert, weil das schreibt der Apostel Paulus auch, nicht der Trunkenheit ergeben. Das heißt nicht nichts trinken, sondern es heißt einfach nur nicht der Trunkenheit ergeben. Männer zu sein, die kontrolliert sind, aber wie geht es am besten, wenn Jesus uns nicht kontrolliert? Abstand gewinnen von der Geldabhängigkeit, weil sie auch keine Liebe zum Geld haben sollen. Liebe zum Geld sowie ein Lebensstil, welcher so ein hohes Finanzaufkommen auch fordert, weil dann muss ich dem auch nachlaufen. Ich kann nicht Gemeinde Jesu leiten und gleichzeitig, ich sag's mal, dem Geld hinterherrennen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Weil das geht überhaupt nicht. Jesus sagt, du kannst nicht den Mammon dienen und Gott. Das ist unmöglich. Du kannst nur auf eine Seite stehen. Der Dietrich Bonhoeffer sagte, ein Mann kann nur einen Gedanken denken. Und das fand ich sehr gut. Nur einen Gedanken. Und denkt nicht, dass Frauen mehrere Gedanken denken können, ne? Weil jetzt schon jemand lacht. Also, was er damit meinte, der Bonhoeffer, war, das braucht solche Männer Gottes, die einen Gedanken denken, den Gedanken Gottes denken in der Gemeinde. Natürlich, die ihren Beruf ausführen und. Also was bedeutet mir Geld, was bedeutet mir das alles, meine Erwartungen an das Leben? Wenn ich Erwartungen, wahnsinnige Erwartungen ans Leben habe, dann sollte ich wirklich kein Hirtenamt übernehmen. Dann bloß die Finger davon lassen. Wenn ich Erwartungen an Menschen habe, kein Hirtenamt übernehmen. Die Finger davon lassen. Weil sobald ich mit Erwartungen rantrete, ist schon vorbei. Der Herr Jesus ist mit keinen Erwartungen an seine Jünger herangetreten. Der hat genau gewusst, wem er sich gewählt hat. Menschen, zu denen er sagen musste, ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dermaleins bekehrst, dann wirst du deine Brüder, die wirst du lehren, Petrus. Das wird so werden. Und du wirst gebunden werden von jemandem und der wird dich führen, Petrus. So wie du es nie gedacht hättest. Das ist, bedeutet auch Hirtenamt. Du wirst geführt, wie du es nie gedacht hättest. Das ist eine sehr demütigende Position. Es hat nichts mit hohem Ansehen zu tun. Es wird auch über Jesus gesagt, er hatte kein hohes Ansehen. Die Leute wollten ihn eigentlich gar nicht. Und diesen Anspruch wollten wir so mal gleich gar nicht. Jemand, der gastfrei ist, das heißt Fremde willkommen heißend, für Menschen sorgen und sie auch in unserem Haus begrüßen, das heißt, muss ich auch Zeit haben. Also es sollte nicht jemand sein, der sagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit da dafür. Und das ist auch die Bewegung der Gemeinde, ihr Lieben, dass man nicht jemanden einsetzt, von dem man vorher schon weiß, der kann, wie soll denn der das noch machen? Aber der kann halt, das ist der Einzige unter uns, der rechnen und schreiben kann, also soll er es machen. Und Klavier spielen kann er auch noch. Und Computer bedienen, spitze, das ist der Mann. Nee, das muss gut bewogen werden vor Gott, weil das ist eine Last. Weil eigentlich muss ich ja auch da sein für die Schafe, die gar nicht mehr weiter können. Ich muss ja eigentlich bei denen zu Hause mal vorbeischauen können. Ich muss ja Zeit haben für die. Ich muss ja zu Hause bei mir Zeit haben für die, dass die einfach kommen können. Deswegen gibt es das auch nicht, 50% Seelsorger. Das ist unmöglich. Wie kann man zu 50% für eine Seele sorgen? Unmöglich. Deswegen sollte man sich das genau überlegen, sagt auch der Paulus, wer dieses Amt übernimmt. Also er muss lieben, was gut ist und nicht, was schlecht ist. Und mit was beschäftige ich mich? Ist auch eine gute Frage. Er soll vernünftig, sensibel und nüchtern in seinen Ansichten sowie im Vertreten desselbigen sein, nicht mit unsinnigen Ideen Umgang pflegend. Es soll beherrscht sein, nicht vom Appetit, Lust und Laune beherrscht werden. Galater 5, 22. Essen, Schlafen, Geld ausgeben soll unter der Kontrolle des Geistes stehen. Also es geht um Charakter und nicht so sehr um Gaben. Und sein Glaube soll eben der Glaube sein an das unverfälschte Wort Gottes. Das Festhalten am Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist eben die Voraussetzung für alles Ermahnen und Überführen. So ein Anhängen an das Wort Gottes. So, dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet Seele und Geist. Am Wort Gottes scheiden sich die Geister. Hebräer 4, Vers 12. Jeremia, dein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerwirft. Das sind so die Kriterien, die biblischen Kriterien für jemanden, der ein Hirte ist für eine Gemeinde. Und er muss ja praktisch auch anhand der gesunden Lehre 2. Thessalonicher 2, 15 auch Seelsorge ausüben können. Und nicht jede Hürde ist ein Lehrer, aber jede Hürde hat die Aufgabe und Herausforderung der Auferbauung und Ermahnung der Gemeinde. Also nicht, dass sich jetzt jeder denkt, ein Hürde muss immer ein toller Prediger sein, um das geht's nicht. Ein Hürde soll jemand sein, der wirklich in diesem Wort zu Hause ist. Der muss gar nicht mal große Worte machen können, aber der muss in dem großen Wort zu Hause sein. Und das wird man dann schon spüren, weil dieses Wort prägt. Dieses Wort ist die Weisheit Gottes. Und das wird man dann schon merken, wenn diese Person immer kommt, wenn einer kommt in der Not, lesen wir das Buch, lesen wir dies Buch und hören wir die CD an. Oder aber die Person sagt, du, warte mal, da habe ich erst was gelesen vor kurzem, das will ich dir noch vorlesen. Der lebendige Gott spricht. Das stellt nicht außer Frage, dass ich auch mal ein gutes Buch empfehlen darf. Aber zuallererst muss ich dieses Buch empfehlen können. Und es ist denkbar ungünstig, wenn ich einen Ältesten habe, der sagt, oh, steht es wirklich in der Bibel? Das kenne ich gar nicht. Ich habe mal jemanden getroffen, beziehungsweise ich mit dem Team von unseren Studenten, der wusste nicht, dass es das Buch Esther gibt. Und die Studenten sagten, weißt du, der ist echt nicht Heinz? Aber ich sage, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Ich war mir fast nicht getraut, nachzufragen. Aber ich habe dann schon nachgefragt. Und dann sagte er mir, ja, das stimmt, Heinz, ich kenne das Buch gar nicht. Weil ich so wenig Bibel lese. Ich lese halt so im Neuen Testament ein bisschen herum. Ah, ist ein bisschen, ja. Aber es ist ja ausbaufähig, ist ja toll. Wenn eine lernfähige Person ist, spitze, hat er schon wieder was gelernt. Das Buch Esther, klasse, lesen wir das mal miteinander. Also, und es sind ja dann diese Kämpfe, die wir von 10 bis 16 lesen, diese Schwätzer, diese Verführer, das sind die Kämpfe des Charaktermenschen, diese Kämpfe gegen den ungerechten Gewinn, gegen den Verkauf der Religion, weil von dem spricht auch der Paulus im Philipperbrief, dass manche Christus predigen um ihres eigenen Bauches willen. Aber Hauptsache ist, Jesus wird gepredigt. Aber da kommen welche aus Ehre ehrenkäsige Leute und die wissen, dass sie mit Religion auch ihre Geschäfte machen können, Menschen abhängig machen können und von denen spricht der Apostel Paulus hier und mit anderen Worten, dass du so im Wort zu Hause bist, dass du diesen Männern auch einen Mund stopfen kannst. Nicht mit dieser Faust, sondern mit dem Wort Gottes. Das werden Legenden, Mythen erfunden, die niemand nachprüfen kann, sagt er. Aber eine besondere Sorte von Menschen, die das Monopol darüber hält, diese Legenden auszulegen und zu verstehen. Es sind Menschen, die vorgeben, Gott zu kennen in Vers 16. Aber stattdessen waren sie verabscheuungswürdig, ungehorsam, unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Und diese Menschen sind zu enttarnen und ihre Macht zu berauben. Das gehört auch zu dem Amt dazu als Hürde. Und wie mache ich das? Indem ich in Jesus zu Hause bin. Indem ich im Wort Gottes zu Hause bin. Hirten müssen Männer des Wortes sein, ihr Lieben. Und Männer Jesu. Geprägt von Christus und seinem Wort. Nicht bloß von der Wahrheit geprägt, sondern auch von der Gnade geprägt. Und die das Wort dann auslegen dürfen und anwenden können. Und da hat die Gemeinde, da tun wir uns manchmal nichts Gutes und tun denen manchmal nichts Gutes, die einfach eingesetzt werden, weil man halt sagt, man braucht jemanden. Weil die Zeit, die wird immer extremer und du brauchst Menschen, die wirklich einen klaren Gedanken denken können für die Gemeinde. Es kommen viele Schwätzer auf und machen dies und machen jenes. Und das dann zu enttarnen, das sind die Kämpfe dieser Charaktermenschen, damit umzugehen, auch mit den Schwätzern. Wem muss ich jetzt wirklich den Mund stopfen? Wem muss ich aushalten einfach mal? Manche Menschen muss man auch mal ein bisschen aushalten. Aber das kann mir nur Jesus zeigen. Manchen Menschen muss ich sofort widersprechen. Manchen Menschen, die muss ich erstmal ausreden lassen. Aber das kann nur sein, wenn Jesus dieses Herz regiert. Dann geschieht es. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, bin ich mal Leiter geworden von so einem Zentrum. Weil Jesus mich das lehren möchte, ist alles. Ich will dich diese Wahrheit lehren, Heinz. Dass du mich brauchst. Ich will dich die Wahrheit lehren, wie sehr du abhängig bist von diesem Wort. Und ich will dich die Wahrheit lehren, wie kräftig dieses Wort ist. Wie mächtig dieses Wort ist. Wie dieses Wort dein Herz verändert. Und den ganzen Platz verändert. Und da könnte ich jetzt noch ein paar Dinge vom Bodenseehof erzählen, mache ich nicht, weil das dann so Selbstbeweihräucherung ist und es braucht es nicht. Aber wir haben Wunder über Wunder erlebt, auch mit Mitarbeitern. Menschen, die ich nicht ausstehen konnte und die mich nicht ausstehen konnten. Aber wir jetzt Freunde sind in Jesus. Wir haben uns vergeben, es hat lange gedauert. Wir haben oft so ein bisschen so gekämpft gegen so kleine Nicklichkeiten. Ne? Und weil ich der Chef bin, kann ich noch ein paar Nicklichkeiten mehr einfließen lassen. Und wir haben uns aber vergeben und sind jetzt Freunde. Wir lieben uns in Christus. Und ich habe gemerkt, um das geht's ja. Meine Aufgabe ist nur, dass der Bodenseehof ein Platz ist, an dem die Liebe, die Gnade und die Wahrheit Jesu sich breit machen kann. Das ist meine Aufgabe. Und wie mache ich das? Indem ich über meine Herde wache. Den einen muss ich mal die Zügel anziehen und den anderen muss ich mal die Zügel locker lassen. Aber woher habe ich die Weisheit? Indem ich selber ein ausgeglichenes Leben führe, indem ich in diesem Wort zu Hause bin und in Christus. Und indem ich allermeistens sage, nicht jeden Tag, aber viele Tage, sage ich, Herr, durchforsche mein Herz, sieh, wie ich es wirklich meine. Und wenn ich auf einem verkehrten Weg bin, wenn ich jetzt gerade rüber im Weg bin in mein Büro, auf einem verkehrten Weg in meiner Einstellung auch gegenüber Mitarbeitern und Gästen, dann führe mich auf deinen ewigen Wegen. Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, wenn ich das sage, macht Jesus das. Und wenn ich das nicht sage, macht es auch nicht. Da hat es schon Katastrophen gegeben. Aber, also Katastrophen, ja, übertrieben natürlich. Aber für manche Menschen ist es eine Katastrophe. Für manche ist es eine Katastrophe. Und ich merke das dann. Und ich habe einen lieben Mitarbeiter, der ist ein super Kerl, der ist viel, viel jünger als ich. Aber der hat den Mut, mir das zu sagen. Und dann sprechen wir darüber. Und dann beten wir miteinander. Und dann weinen wir miteinander. Und dann kann ich mich auch bei Mitarbeitern entschuldigen. Auch bei Gästen entschuldigen. Oder plötzlich stellen wir fest in dem Gespräch, nee, das war es recht so gewesen. Es war richtig. Aber manchmal muss es durchgesprochen werden. Aber es demütigt. Es verändert. Aber das war ja auch mein Gebet, als Jesus mein Leben genommen hat. Dass doch mein Leben mehr wird wie das Leben von Jesus. Und das ist die Aufgabe. Deswegen betet für die Hürden. Betet für sie. Sehr wichtig. Und nehmt es auch mal an, wenn die Hürden was sagen. Ist halt so. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es schwierig ist, was anzunehmen. Und der Herr Jesus wacht dann schon drüber. Aber das sind die Prämissen, Männer im Wort Gottes, Männer Jesu. Das brauchen wir. Das brauchen wir echt. Und wir tun ihnen nichts Gutes, wenn wir merken, es ist eigentlich keiner, der im Wort Gottes ist, tun wir ihm nichts Gutes. Das ist auch die Verantwortung der Gemeinde selbst auch, zu sagen, lass uns doch, lieber nicht. Lieber beten wir weiter, lieber warten wir weiter, als dass wir es jemandem antun, der darunter gar zerbricht unter dieser Last, weil er es uns eh nicht recht machen kann. Und er muss es uns auch nicht recht machen, er muss es nur Jesus recht machen. Das nebenbei noch bemerkt. Ich bin gern bereit, noch im Anschluss, wenn jemand eine Frage hat, einfach können wir noch ein bisschen drüber sprechen, bin ich echt gern bereit, weil ich glaube natürlich sowas, kann es sein, dass da manche dann auch Fragen haben oder sagen, ja, aber ist auch okay. Ist ja toll, das fördert ja das ein bisschen. Also wäre ich gerne bereit, einfach noch da zu sein, dass wir noch ein bisschen sprechen können miteinander. Wenn jemand was vielleicht nicht verstanden hat oder ich mich nicht verständlich ausgedrückt habe, nicht bloß, weil ich Franke bin, sondern weil es zu verschachtelt oder kompliziert war, könnt ihr bitte dann auch noch auf mich zukommen und mir das sagen. Oder wo er sagt, nee, das siehst du da wirklich verkehrt, ich sehe das da ein bisschen anders und ich kann dir das zeigen, da im Wort steht aber, dann will ich das echt gern lernen und das will ich auch gern lernen, weil ich auch nur auf dem Weg bin, wie der andere. Herr Jesus, ich danke dir für deine Weisheit, ich danke dir für deine Gnade und für deine Wahrheit, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du genau weißt, was gut ist für deine Gemeinde hier, die Gemeinden, aus denen die verschiedensten von uns kommen, Herr. Du weißt, Jesus, wer heute hier ist und ist eben so ein Hirte und ist manchmal fast zerdrückt unter dieser Last und den Herausforderungen dieser Welt, der Familie, des Berufs und. Herr, sei du wirklich den Brüdern gnädig in dem allen, dass sie ermutigt sind, ermutigt auf dich zu schauen, auf dich zu trauen, Herr. Diesen Leitungskreisen, die es heute oft so gibt, Herr, sei du wirklich auch den Brüdern und Schwestern, die da oft da drin sind, auch gnädig, dass sie deine Wahrheit wirklich suchen wollen und auch erkennen und in deiner Wahrheit auch erquickt werden. Aber Herr, über allem wollen wir doch bitten, dass du alleine, Jesus, zum Zug kommst. In Reden und Handeln. Ach Herr, verändere unser Leben mehr und mehr in dein Bild, damit die Welt wirklich erkennt, dass du lebendig bist, Gott bist und dass du regierst. Amen.